Titel meiner Predigt heute Morgen lautet: Wenn die Treue gebrochen wird. Ich möchte uns am Anfang eine Geschichte erzählen, und zwar von einem Hund namens Hachiko. Die Geschichte spielt in den 1920er Jahren in Japan. Hachiko war ein sogenannter Akita-Hund. Das ist eine japanische Hunderasse. Genau, das ist der Hund. Und Hachiko kam im Welpenalter zu einem japanischen Hochschulprofessor. Er hat ihn großgezogen, und ab einem gewissen Alter ist Hachiko mit seinem Herrchen jeden Tag zum Bahnhof gegangen, hat ihn dort sozusagen auf die Arbeit entlassen, ist dann nach Hause gegangen und kam jeden Tag zu Feierabend wieder zurück und hat sein Herrchen hier vom Bahnhof abgeholt. Entschuldigt bitte die Bildqualität, ich habe kein besseres Bild gefunden. Also eine Geschichte, die sich tatsächlich ereignet hat. Die Geschichte wurde auch verfilmt mit Richard Gere. Ich glaube, der Titel Hachiko, eine wahre Freundschaft, so oder so ähnlich. Genau. Irgendwann nach 2 Jahren ist der Hochschulprofessor an der Uni ganz plötzlich verstorben durch einen Hirnschlag. Und an diesem Abend wartete Hachiko vergeblich auf sein Herrchen. Und trotzdem kam er jeden Tag aufs Erneute zum Bahnhof zurück und hat auf sein Herrchen gewartet. Und die Bahnhofsmitarbeiter hatten irgendwann Mitleid mit ihm, haben ihn aufgenommen. Sie wohnten ganz in der Nähe vom Bahnhof. Und von dort aus ist Hachiko jeden Tag und das ganze 9 Jahre lang, jeden einzelnen Tag zum Bahnhof zurückgekehrt, hat den ganzen Tag auf sein Herrchen gewartet. Eine faszinierende Geschichte, oder? Ein Zeitungsjournalist wurde irgendwann aufmerksam auf den Hund und hat noch zu Lebzeiten einen Artikel gefasst, und er gilt in der Region Japans als ein Inbegriff der Treue. Und als wir den Film zum ersten Mal gesehen haben und ich die Geschichte dazu gelesen habe, war ich total fasziniert. Und ich dachte mir, Gott, genau so bist du. Genau so bist du in deiner Treue. Du wartest in jedem Tag unseres Lebens auf uns und möchtest uns begegnen. Du möchtest uns berühren. Du möchtest uns durchdringen und möchtest zu uns reden. Gott ist so treu. Treu ist er, durch welchen ihr berufen seid, sagt 1. Korintherbrief. Der Herr ist treu, 2. Thessaloniker. So ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld. Oder, und ich will ihnen Frieden und Treue gewähren. Also von Anfang bis Ende sehen wir die treue Geschichte Gottes zu uns Menschen. Seine Treue, Gottes Treue, das ist eine der Eigenschaften Gottes, die mich am meisten an ihm fasziniert. Es ist so gut, dass wir so einen treuen Gott haben. Aber wisst ihr, wenn wir über die Treue Gottes zu uns Menschen sprechen, müssen wir auch über eine andere Seite sprechen, nämlich über die Seite, dass wir Menschen es nicht sind. Wir müssen darüber sprechen, dass wir Menschen treulose Tomaten sind und dass unsere Versprechen an Gott, die wir immer wieder an Gott richten, meistens leere Worthülsen sind, dass da nichts dahinter ist. Ich meine, Gott wartet jeden Tag unseres Lebens auf uns. Und was machen wir? Wir tauchen einfach nicht auf. Aber nicht, weil wir gestorben sind, sondern weil wir einfach zu beschäftigt sind. Einfach zu sehr abgelenkt oder weil uns Gott einfach nicht wichtig genug ist. Und es scheint so, als läge die Treue einfach nicht in der menschlichen DNA. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Und es drückt sich auch ganz unterschiedlich aus. 3 Zitate von bekannten Persönlichkeiten. Christian Morgenstern sagte, wer sich selbst treu bleiben will, kann nicht immer anderen treu bleiben. Spannend. Oder Juliette Greco sagte, Treue macht nur am Anfang Spaß. Marlene Dietrich sagte, fast jede Frau wäre gerne treu. Schwierig ist es bloß, den Mann zu finden, dem man treu sein kann. So oder so ähnlich drückt sich eben die menschliche Untreue aus. Sie drückt sich weiter darin aus, in der Tatsache, dass im Jahr 2021 in Deutschland durch einen richterlichen Beschluss rund 142.800 Ehen geschieden worden sind. Also Menschen, die sich Versprechen gegeben haben, Versprechen nicht halten konnten. Sie drückt sich dadurch aus, als ich interessanterweise diese Untreue-Zitate googelte, ich kurze Zeit später auf Amazon unterwegs war und mir dann folgender Werbebanner eingeblendet wurde: Ihr Partner geht fremd und Sie benötigen Beweise. Ein Detektiv verschafft Ihnen in diskreter Form Gewissheit. Wenn du dich an diesen Detektiv wendest, dann ist deine Ehe schon kaputt, das sage ich dir. Also dann kannst du es gleich bleiben lassen. So, das ist einfach die Untreue. Wir Menschen haben das nicht in unserer DNA drin, treu zu sein. Und es gibt im Alten Testament eine ganz berühmte Geschichte, und zwar die Geschichte des Propheten Hosea. Und an ihm wird es so wunderbar deutlich, wie sehr doch die Menschen Gott gegenüber untreu sind. Der Prophet Hosea im Alten Testament wurde von Gott aufgefordert, eine Hure namens Gomer zu heiraten, um mit ihr, so heißt es wörtlich übersetzt, Hurenkinder zu zeugen. Und es war eine mega krasse Challenge für diesen Hosea. Warum? Denn wenn du mit einer Prostituierten zusammen warst, geschweige denn sie geheiratet hast, warst du im Ansehen der damaligen Gesellschaft total weit unten. Du warst unten durch. Also diese Hochzeit mit Gomer, sie war skandalös. Und trotzdem war Hosea gehorsam und sagte Gott, okay, ich heirate sie. Und er nimmt sie zur Frau und zeugt mit ihr 3 Kinder. Und er teilt mit ihr alles, sein Leben, sein Haus, sein Besitz, sein ganzes Leben. Er teilt alles mit ihr. Und dann das. Gomer betrügt Hosea. Wie? Sie geht wieder zurück in ihr altes Leben. Sie geht wieder anschaffen. Sie arbeitet als Prostituierte unter einem Zuhälter. Mann, und ich glaube, das muss doch Hoseas Herz gebrochen haben, oder? Du bist gehorsam und du nimmst diese Schande auf dich, heiratest diese Frau und jetzt betrügt sie dich wieder. Aber das ist nicht das Krasse in der Geschichte, sondern das Krasse ist, dass Gott sagt, Hosea, ich möchte, dass du Gomer wieder zurücknimmst. Kauf sie frei von dem Zuhälter und nimm sie wieder zur Frau. Und Hosea fragt Gott, warum? Mein Herz ist gebrochen, diese Frau hat mein Herz zerrissen, warum? Kurze Zwischenfrage, hätte von euch irgendjemand Lust auf so eine Berufung? Niemand, oder? Und Gott sagt, warum, Hosea, ich sehe deinen Schmerz, aber warum? Weil ich einen Propheten brauche, der meinen Schmerz verspürt, den ich verspüre, wenn ich die Untreue meines Volkes mir gegenüber sehe. Und Gott vergleicht das Volk Israel in Hosea als eine Prostituierte, die ihm immer wieder untreu wurde und Gott sein Herz immer wieder neu hingibt und sagt, wenn ihr umkehrt, werde ich euch treu sein und euer Gott sein. Das ist die Geschichte, sie drückt sich so stark bei dem Propheten Hosea aus. Das ist unsere menschliche Geschichte, die menschliche Geschichte der Untreue. Und weißt du, ich weiß, ja, wir fragen oft, Gott, wo bist du? Ich habe gebetet und ich spüre dich nicht und ich habe doch so sehr zu dir gefleht und du hast nicht eingegriffen. Okay, ich verstehe das. Aber stellt euch mal vor, Gott dreht diese Frage um und stellt uns diese Frage, wo bist du eigentlich, wenn ich dich brauche? Wo bist du? Wo ist deine Treue, wenn ich dich brauche? Hey, letzte Woche, da wollte ich deinen Arbeitskollegen, als er total down war, durch dich erreichen. Ich wollte, dass du den mit dem Mut aufbringst und meine Botschaft verkündest. Aber du hast gekniffen. Hey, vor 2 Wochen war doch ein Rollstuhlfahrer neben dir in der S-Bahn, oder? Kannst du dich erinnern? Mann, wenn du den Mut aufgebracht hättest, ich hätte ihn so gerne berühren und heilen wollen durch dich, aber du hast da nicht mehr dran gedacht, warst irgendwie total beschäftigt. Stellt euch mal vor, Gottes Treue würde einzig und allein uns in dem Maß gelten, nehmen, wie wir ihm treu sind. Ich glaube, wir wären ziemlich einsame Wesen auf dieser Welt. Und trotzdem ist Gott uns treu. Es ist einer der so faszinierendsten Aspekte überhaupt. Und die möchten wir heute Morgen gemeinsam miteinander anschauen. Aber ich habe mich gefragt, warum ist Gott eigentlich treu? Warum? Warum verlässt er uns Menschen nicht einfach wieder und sagt, okay Leute, also jetzt reicht's. Also Grund hätte er echt genug. Warum sagt Gott nicht, okay, tschüss, das war's jetzt, ich suche mir auf irgendeinem anderen Planeten, vielleicht gibt es da irgendwo im Universum noch Leben oder so. Warum bleibt er uns treu? Warum? Ist seine Treue an unsere Treue geknüpft, ja oder nein? Es heißt so schön im 2. Timotheus, sind wir untreu, so ist er uns doch treu, denn er selbst kann sich nicht verleugnen. Und aus diesem Vers entnehme ich, dass seine Treue etwas mit seinem Wesen zu tun hat. Als wenn er mit seinem Wesen sich verpflichtet hätte, uns treu zu sein. Und aufgrund dieses Wesens Gottes, seiner Treue, auf den möchten wir heute Morgen gehen. Ich habe es gerade eben gesagt, einer der für mich faszinierendsten Aspekte an Gott ist, dass er treu ist. Aber warum ist es so? Gibt es sowas wie so einen unumstößlichen Beweis, dass Gott nie und nimmer uns verlässt? Egal was wir tun, gibt es das? Ja, den gibt's. Und den sehen wir uns heute Morgen an. Um das besser verstehen zu können, warum Gott uns auf ewig und immer treu bleibt, müssen wir uns aber zuvor die 2 Bündnisse anschauen, die Gott mit uns Menschen geschlossen hat. Und zwar einmal den Bund Gottes mit Israel und dann zum Zweiten der Bund Gottes mit Abraham. Es sind zwei Bündnisse, die völliger Faszination stecken. Und wir müssen verstehen, dass Gott immer ein Gott der Bündnisse ist. Gott denkt in Bündnissen, die er mit den Menschen geschlossen hat. Lass uns mal die zwei Bündnisse anschauen. Der erste Bund bzw. der zweite Bund, den er geschlossen hat, war der Bund Gottes mit Israel. Gestattet mir euch ganz kurz zu langweilen. Ich würde auch sagen, es lohnt sich. Frage, was hat Israel als auserwähltes Volk eigentlich definiert? Was hat ihre Identität bestimmt? Es waren genau drei Dinge. Zum Ersten war das das Wunder ihrer Befreiung. Gott hat sie aus der ägyptischen Sklaverei befreit. Befreiung war der erste Aspekt, identitätsstiftend. Der zweite Grund, die Rückkehr der Gegenwart Gottes, welche sein Volk von allen anderen Völkern der Erde unterschied. Also das Erste ist, Gott befreit mich. Das Zweite ist, Gott kommt in mein Leben oder mitten unter das Volk. Und der dritte Grund ist, Gottes Wiederherstellung Israels am Fuß des Berg Sinai durch die Gebote, die er gegeben hat. Es geht gerade jetzt, genau, haben wir es. Genau, also zusammen, was hat Israel definiert? Drei Dinge. Das Wunder ihrer Befreiung, sie wurden befreit. Das Zweite, Gott kehrt zurück in seiner Gegenwart. Und das Dritte ist, ich werde wiederhergestellt. Für uns ist es sehr, sehr schwer zu erahnen, welche Herausforderungen mit dieser Freiheit, mit dieser neu gewonnenen Freiheit für das Volk Israel verbunden war. Was meine ich damit? Schaut mal. Befreit zu werden ist das eine, aber wiederhergestellt zu werden ist das andere. Zum Glauben zu kommen, das haben schon viele geschafft. Im Glauben zu bleiben, im Glauben zu wachsen, Gehorsam zu entwickeln, ist das völlig andere. Was meine ich damit? Israel kannte seit Jahrhunderten nur die Sklaverei, die ägyptische Kultur und die Anbetungsrituale der ägyptischen Götter. Das macht was mit deinem theologischen und religiösen Mindsetting, wenn du Jahrhunderte nur gewohnt warst, irgendwelche fremden Götter anzubeten. Aus einem Sklavenvolk damals musste ein Kriegsheer geschmiedet werden, um das verheißene Land zu erobern. Du warst also immer wieder passiv, jetzt musst du angreifen. Das hat was mit Veränderung zu tun. Drittens, sie mussten zu einer Gemeinschaft geformt werden, die in den widrigsten Umständen in der Zeit der Wüstenwanderung sie zusammenhielt. Die hatten überhaupt kein Bewusstsein füreinander. Hey, jetzt müssen wir zusammen durchstehen. Das ist eine große Herausforderung. Und das Letzte ist, sie sollten die Lebensweise der ägyptischen Kultur ablegen und die neuen Lebensweise in der Kanaaniter im verheißenen Land nicht annehmen. Also ein so krasser Kulturchange, was auf das Volk Israel da gewartet hat. Das war eine unfassbare Herausforderung. Und da kommen wir jetzt zu der Rolle des Gesetzes, der Gebote. Die Gebote, die waren so gut, sie waren eben nicht erdrückend. Sie waren nicht lebenseinschränkend, sondern die Gebote, die haben dem Volk Israel geholfen, genau in diese Identität hineinzukommen. Die Gebote haben sozusagen einen Zaun abgesteckt. Gott hat ihnen ganz klar gesagt, so sollt ihr als Volk leben, ihr sollt euch nicht vermischen mit anderen Völkern, so sollt ihr in Reinheit leben. Das waren die Gebote. Also die Gebote sind wirklich heilig und gut und haben richtig, richtig gut einfach auch gewirkt und geholfen. Jetzt lasst uns mal ganz kurz den ersten Bundesschluss anschauen. Wie sah dieser Bundesschluss aus? Interessanterweise wie ein Vertrag, ein sogenannter Suzeränitätsvertrag oder ein Vasallenvertrag. Warum geht es dabei? Es war ein verbindlicher Vertrag zwischen zwei Parteien, die sich beide verpflichteten, bestimmte vereinbarte Verpflichtungen zu übernehmen. In der Zeit des Alten Testaments wurde so ein Vertrag oft zwischen einem Suzerän geschlossen, ein Suzerän war oft ein König oder ein Fürst, und einem Vasallen. Ein Vasalle war beispielsweise ein Bauer und das nannte man Suzeränitätsvertrag. Der Suzerän, also der König, gewährte dem Vasallen, dem Bauern, bestimmte Vorzüge und Schutz. Dafür war der Vasall jedoch verpflichtet, nur dem Suzerän gegenüber loyal zu sein, unter der Drohung, dass jede Illoyalität eine Strafe nach sich ziehen würde, die im Vertrag ebenfalls beschrieben wurde. Das heißt konkret, Gottes Treue war gebunden an die Treue seines Volkes, an die Treue der Menschen. Und dieser Bund, den Gott geschlossen hat, das ist ein ganz, ganz tiefer Bund, der zutiefst verankert ist in der menschlichen Pädagogik. Wir kennen alle von Haus aus diesen Bund. Es könnte man sagen, ist eine konditionierte Liebe. Und die kennen wir seit frühester Kindheit. Wenn du ein braver Junge und ein braves Mädchen bist, dann bist du nett, dann bist du lieb, sei schön angepasst. Mädchen, Junge, eck ja nicht an, ja nicht auffallen, sonst könnte man enttäuscht über dich sein. Verhalte dich immer angepasst. Oder was meint ihr, wie viel kompensieren wir als Menschen eigentlich durch unsere Leistung? Wie viel? Was müssten wir glauben, eigentlich alles zu sein? Was wir glauben, manchmal darzustellen, damit wir beliebt sind, damit wir geliebt sind von anderen Menschen? Wie oft definieren wir Menschen uns eigentlich aus unserem Tun und aus unserem Verhalten und aus unserem Besitz und was weiß ich noch alles? Der philosophische Revolutionär René Descartes sagte einmal, cogito ergo sum, auf Deutsch, ich denke, also bin ich. Und das kann man weiter übertragen. Ich arbeite, also bin ich. Ich leiste, also bin ich. Ich besitze, also bin ich. Das kann man ewig weiterspinnen. Und dieser alte Bund ist sozusagen eine konditionierte Liebe, die einzig und allein immer auf unser Verhalten aus ist. Und dieses Verhalten, das ist so tief in unserem menschlichen Wesen verankert. Wir wissen, was wir tun müssen, um beliebt zu sein, um angesehen zu sein. Es ist eine konditionierte Liebe. Aber die Liebe Gottes, die im neuen Bund, im Neuen Testament, durch das Sterben und die Auferstehung Jesu deutlich wurde, in Kraft getreten ist, ist eben nicht ein Bund der konditionierten Liebe, sondern der unkonditionierten Liebe, einer voraussetzungs- und bedingungslosen Liebe. Eine Liebe, die mich als Person meint, die mich in meinem Wesen meint und nicht mein Verhalten. Und das kapieren wir so oft nicht. Und deswegen haben wir Menschen auch so große Probleme, diese voraussetzungs- und bedingungslose Liebe Gottes überhaupt anzunehmen und zu verstehen, was ich bin ohne Leistung geliebt von Gott. Ja, das wissen wir alle. Das ist keine neue Botschaft heute Morgen. Aber das haben wir so wenig in unserem Leben implantiert. Wir denken, wir müssen leisten, also sind wir. Aber weißt du, Gottes Liebe kommt erst dann zur Ruhe, wenn sie unser Herz erreicht hat und unser Herz verwandelt hat und befreit hat von Bitterkeit, von Kälte, von Starrheit und warm gemacht hat für Gott und für andere Menschen. Es ist eine rastlose Liebe, die uns in Person meint und nicht unser Verhalten. Das ist also der erste Bund, den Gott geschlossen hat, dieser Versalenvertrag. Er war darauf aus, auf das korrekte Verhalten. Wenn das Volk treu war, war Gott auch treu. Wenn es untreu war, war Gott ebenfalls untreu. Jetzt kommen wir zum Schluss. Und jetzt zu dem ersten Bund, den Gott geschlossen hat. Und dieser Bund wurde durch das Sterben Jesu am Kreuz sozusagen in Kraft gesetzt. Und zwar der Bund Gottes mit Abraham. Und dieser Bund verrät uns, warum Gott so treu ist und uns niemals verlässt. Wie wurde dieser Bund damals zwischen Menschen geschlossen? Und zwar interessanterweise wie durch zwei Geschäftspartner, die einen Vertrag miteinander schließen. Und dieser Vertragsschluss ist im 1. Mose, aber auch in Jeremia beschrieben. Ich lade euch ein, mitzulesen. Da heißt es, dass Gott selber sagt, Jeremia 34, Vers 18, und ich will die Leute, die meinen Bund übertreten und die Worte des Bundes nicht halten, den sie vor mir geschlossen haben, so zurichten wie das Kalb, das sie in zwei Stücke geteilt haben und zwischen dessen Stücken sie hindurchgegangen sind. Spannend, oder? Also hier wird etwas berichtet davon, dass zwei Vertragspartner einen Vertrag schließen, indem man anscheinend irgendwie ein Tier nimmt, das durch die Hälfte durchschneidet, gegenüber hinlegt und zwei Vertragspartner da irgendwie so durchschreiten. Ne? Und das Vertragsbruch bedeutet, mich schneidet meine Hälfte durch, mich gibt es zweimal, zumindest zweimal in der Hälfte. Jetzt kommen wir zu dem Bund Gottes mit Abraham. Wir lesen das direkt am Anfang in der Bibel, dass Abraham von Gott versprochen hat, dass er Nachkommen bekommen würde. Abraham war schon relativ alt. Er wusste, Mensch, irgendwie ist das schon alles körperlich erstorben. Und da gibt es diese Stelle in der Schrift, die da sagt, Abraham lief in seinem Zelt hin und her und bewegt das wahrscheinlich die ganze Zeit. Oh, wie soll es bloß werden? Wie kann ich bloß Kinder bekommen? Ich bin doch schon erstorben, mein Leib ist erstorben, der Leib meiner Frau ist doch schon verstorben. Wie soll das bloß alles werden? Wir kennen das, wie wir in unserer kleinen Mindbox ständig hin und her rennen, uns Gedanken machen und rezitieren, wie soll das alles werden? Dann heißt es, dass Gott ihm aus dem Zelt ruft. Wörtlich aus dem Hebräischen wird übersetzt, dass Gott ihn aus seinem Zelt zerrt. Und wir brauchen das manchmal, dass Gott uns zerrt aus unserem kleinen Mein-Gefängnis, aus unserer kleinen Box. Komm da raus und sagt zu Abraham, schau mal da hoch in den Himmel. Und das sieht die Millionen und Abermillionen von Sternen. Und Gott sagt ihm, wir hatten was von einem Nachkommen gesagt. So viele Nachkommen sollst du haben. Mann, das sprengt jegliche Mindbox, oder? Gott sprengt unsere Mindboxen. Und trotzdem war Abraham immer noch so ein bisschen skeptisch und sagt zu Gott, Gott, kannst du mir nicht irgendwie doch ein Zeichen geben? Vielleicht habe ich mich ja irgendwie verhört. Also kannst du mir nicht einen Beweis dafür geben, dass du mir tatsächlich einfach dieses Versprechen eines Nachkommens oder so vieler Nachkommen erfüllst? Und Gott lässt sich darauf ein und sagt, okay, Abraham, ich beweise es dir. Und zwar werden wir beide einen sogenannten Vertrag miteinander schließen. Ich habe es gerade eben schon erwähnt. Und der Herr sagte zu ihm, Abraham, bereite diesen Vertrag vor. Bring mir eine 3-jährige Kuh, eine 3-jährige Ziege, einen 3-jährigen Widder, eine Turteltaube und eine andere Taube. Da holte Abraham die Tiere und schlachtete sie. Er schnitt jedes einzelne der Länge nach durch und legte sie eine Hälfte der anderen gegenüber. Die Vögel aber zerteilte er nicht. Und ich starte mir kurz, jetzt kommen wir doch zu den Plüschtieren. Jetzt missbrauche ich sie doch. Robin, dich brauche ich auch gleich noch. Aber ich zerteile dich nicht. Also, ihr müsst euch das jetzt vorstellen jetzt hier. Das ist also jetzt ein Stier oder ein Ochse. Machen wir es ein bisschen breiter, dass wir auch durchpassen. Das ist hier der Widder. Das Schaf, die Schafe, das ist auch noch eins, das ist auch so eins. Genau, die Turteltaube und Taube, die wurden nicht zerteilt. Und Abraham zerteilte jetzt also diese Tiere und es entstand sozusagen eine Blutstraße. Also ihr müsst euch vorstellen, dass lauter Blut geflossen, ne? Und es war so, komm mal her, dass beide Bündnispartner sich bei der Hand nahmen, durch diese beiden Tierhälften durchgingen und sprachen, wenn ich diesen Bund breche, geschehe mir wie diesem Tier. Vielen Dank. Das war der Bundesschluss und jeder wusste, wenn ich jetzt diesen Vertrag breche, liege ich genauso da wie diese zwei Tierhälften. Und da heißt es, Abraham bereitete also diesen Bund vor und als es Zeit dazu war, diesen Bund zu schließen, mittlerweile war es Abend geworden, heißt es, dass Gott Abraham in einen tiefen Schlaf fallen lässt. Seltsam, oder? Dass Gott gerade dran mit ihm einen Bund zu schließen, es lässt er ihn in den Schlaf fallen. Und jetzt kommt das absolut Faszinierende. Wir lesen das, dass Gott in Form einer Rauchfackel selbst durch diese Tierhälften durchgeht und mit sich selbst diesen Bund schließt. Warum mit sich selbst? Weil er weiß, schließe ich diesen Bund mit Abraham, wird er mir immer wieder treu werden, denn ich kenne den Menschen. Ich habe eine Geschichte mit dem Menschen schon hinter mir. Und deswegen geht Gott selbst durch diese Tierhälften hindurch und es wendet mal die Sanktionen darauf an. Wenn ich diesen Bund mit den Menschen breche, wenn ich den Menschen irgendwann verlassen sollte, geschehe mir wie diesem Tier. Das heißt, Gott macht sich selbst mit seinem ganzen Wesen fest auf die ewige Treue zu den Menschen. Und wenn Gott irgendwann dem Menschen untreu werden sollte und irgendwann sagen wollte, tschüss, jetzt reicht's mir, jetzt gehe ich, dann würden auf ihn genau dieselben Sanktionen zufallen wie auf jeden anderen Bündnispartner in der Vergangenheit. Ist es nicht faszinierend, wie sehr Gott treu ist? Er macht sich mit seinem ganzen Wesen, mit seinem ganzen Sein, er verbirgt sich für die ewige Treue zu uns Menschen. Und das ist für mich ein so faszinierendster Aspekt. Und ich weiß, manchmal spüren wir Gott nicht und wir fragen Gott, wo bist du? Ich erlebe dich nicht, ich kann es verstehen, aber ich vermute mal ganz stark, dass es nicht an Gott liegt, sondern an dir. Denn er hat sein Versprechen gegeben, auf immer bei dir zu sein, auf immer. Und wir haben hier bei Abraham mit diesem Bundesschluss den unumstößlichen Beweis seiner Treue zu uns. Aber wie sieht es mit dir aus? Bist du treu? Wie oft betest du? Wie oft suchst du seine Gegenwart? Er ist da, sein Ja gilt. Und das möchte ich dir zusprechen, egal in welcher Lebenssituation du gerade drin steckst. Und wenn du das Gefühl hast, ich habe Gott so lange nicht mehr erlebt, das mag sein, aber ich möchte dir heute Morgen nochmal zusprechen, er ist da. Er ist da, er ist dir ganz nah. Genauso wie dieser Hund Hachiko wartet Gott jeden Tag unseres Lebens auf uns. jeden einzelnen Tag. Und an jedem Tag, an dem ich an ihm vorbeigehe, an seiner Treue vorbeigehe, an seiner Gegenwart vorbeigehe, das ist ein vergeudeter Tag. Und ich möchte ihn suchen, seine Gegenwart suchen, weil ich weiß, er ist da. Und auch wenn ich falle, wenn ich mich zutiefst schäme mit meiner Schuld, das mag sein. Gott uns hat eine Möglichkeit gegeben, wie wir mit unserem schlechten Gewissen fertig werden. Und das nennt sich Buße, Umkehr, Metanoia, Vergebung. Er ist da, er ist uns treu. Und dann möchte ich uns Mut machen. Egal, worin du gerade steckst, auch wenn du das Gefühl hast, ich kann mich gerade meinem Gott nicht nähern, irgendwie habe ich das Gefühl, er ist weit weg. Nein, das stimmt nicht. Er ist ganz nah. Hier haben wir den unumstößlichen Beweis. Er verbirgt sich selbst mit seinem Wesen, dass er dir, dass er uns auf ewig treu ist. Ist das nicht faszinierend? Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind, denn er selbst kann sich nicht verleugnen. Er selbst ist von seinem ganzen Wesen her treu. Er ist die Liebe, er ist die Treue. Und ich finde das schön, richtig gut und stark. Amen. Ihr Lieben, ich möchte noch beten. Steht ihr noch auf? Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass wir in deinem Wort lernen können. Wir sehen durch die Geschichte deines Wortes hindurch, dass du in deiner Wesensart immer der Treue gewesen bist. Die Bündnisse, der Bund hat sich verändert. Wir stehen nicht mehr im alten Bund. Der alte Bund basiert auf eine konditionierte Liebe, dass wir uns verhalten müssen vor dir, damit wir geliebt sind, damit wir wertgeschätzt sind. Und es siehst, wie sehr wir und wie tief wir im Alltag noch im alten Bund drinstecken. Wir müssten Leistung bringen, dass wir anerkannt sind. Wir müssten irgendein Auto fahren, damit wir angesehen sind, damit wir vor dir oder vor anderen Menschen angesehen sind. Aber dieser Bund ist vorbei. Seit 2000 Jahren ist der neue Bund in Kraft getreten und den hast du geschlossen mit Abraham. Es ist ein Bund, den du als erstes geschlossen hast, auf den hin du dich selber verbirgst mit deiner Treue. Es ist ein Bund, der mir sagt, dass mein Verhalten oder deine Liebe nicht an mein Verhalten gebunden ist, sondern einzig und allein auf deiner Liebe, auf deiner Treue zu mir basiert. Und da, wo ich das noch nicht verstanden habe, da, wo ich das noch nicht erkannt habe, da, wo ich immer noch denke, ich müsste Leistung bringen, ich müsste mich durchsetzen, zur Not mit Ellenbogen durchsetzen, ich müsste irgendwas bringen, Herr, da erwischst du mich in deiner Liebe und korrigier du mich. Schenk uns tiefe Offenbarung darüber, dass wir im neuen Bund stehen. Und der neue Bund ist ein voraussetzungs- und bedingungsloser Bund. Er gilt uns, deine Liebe gilt uns als Person, nicht unser Verhalten, sondern du in deiner Liebe meinst uns und unser Herz und du möchtest uns erreichen. Und Herr, du wartest jeden Tag unseres Lebens auf uns, jeden einzelnen Tag und lädst uns ein, dass wir zu dir kommen, dass wir bei dir sind, in deiner Gegenwart verweilen dürfen. Und dort möchtest du uns zusprechen, dass alles gut ist. Du möchtest uns zusprechen, dass wir uns unsere Schuld bringen dürfen. Dort möchtest du uns vergeben, möchtest, dass wir umkehren, möchtest uns lieben und möchtest uns all das schenken, was du im neuen Bund für uns vorbereitet hast. Und dafür danke ich dir. Lasst uns es tiefer kennen, tiefer hineinblicken in dieses Geheimnis, in dieses ewige Geheimnis, dass du so sehr treu bist. Und dafür danke ich dir, dass du dich mit deinem Wesen selber damit verbirgst. Danke, Herr Jesus. Amen.